SRF 1.
Halb eins, hier sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Rendezvous mit diesen Themen heute. Afrikas Probleme in Afrika lösen. Die großen Ziele des Flüchtlingsgipfels auf Malta und Antworten auf die Frage, warum die afrikanischen Staatschefs bei den Verhandlungen in einer stärkeren Position sind. Dazu das Tagesgespräch mit dem Zürcher Rechtsprofessor Matthias Mahlmann, in dem wir den viel zitierten Begriff Menschenwürde zu klären versuchen, um 13 Uhr. Weitere Schlagzeilen. In Russland tritt der Chef des Moskauer Anti-Doping-Labors zurück. Derweil probiert Andreas Hettiger von Weltklasse Zürich, seinen Anlass sauber zu halten.
Wir haben keine russischen Läuferinnen und Läufer am Start gehabt, ganz bewusst, weil wir auch schon in diese Richtung gewisse Verdächte hegen mussten.
Und die Gemeindearbeit hat ein Imageproblem.
Schon nur der Begriff Politik, oder, der löst dermassen Negativassoziationen aus, dass es schwierig ist, nachher das irgendwie positiv zu besetzen.
Wenn Gemeinden verzweifelt Personal suchen. Ein Rendezvous heute Mittag mit Simon Loy und Isabel Meissen.
In Slowenien haben Soldaten laut Medienberichten mit dem Bau von Zäunen entlang der Grenze zu Kroatien begonnen. Die Regierung hatte die Pläne angekündigt, um den Zustrom von Flüchtlingen einzudämmen. Gestern waren nach Polizeiangaben 7.400 Flüchtlinge nach Slowenien gelangt. Seit Mitte Oktober seien 180.000 registriert worden. Bei einem weiteren Bootsunglück in der Ägäis sind 14 Flüchtlinge ertrunken. Das meldet die türkische Nachrichtenagentur Anadolu. 27 Menschen seien gerettet worden. Die Flüchtlinge waren auf dem Weg von der Türkei zur griechischen Insel Lesbos. Angaben zur Nationalität der Flüchtlinge macht Anadolu nicht. Die Route wird aber häufig von Flüchtlingen aus Syrien genutzt. In Moskau hat der Chef des Anti-Doping-Labors, Grigori Rodchenkov, seinen Rücktritt erklärt. Er reagiert damit gemäß der russischen Nachrichtenagentur ITA-TASS auf die Suspendierung des Labors durch die internationale Anti-Doping-Agentur WADA. Gemäß einem Bericht einer WADA-Untersuchungskommission hatte Rodchenkov angeordnet, fast 1.500 Dopingproben von russischen Sportlern zu beseitigen. Nachfolgerin von Rodchenkov wird laut ITA-TASS Marina Dikunets, die seit längerem als Anti-Doping-Spezialistin für das Labor in Moskau arbeitet. Und der Senegalese Lamine Diack ist als Ehrenmitglied des Internationalen Olympischen Komitees IOK zurückgetreten. Der Schritt erfolgte, nachdem das Exekutivkomitee den 82-Jährigen gestern von dieser Funktion suspendiert hatte. Der ehemalige Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes soll Dopingfälle vertuscht und als Gegenleistung hohe Geldsummen kassiert haben. Die französische Justiz ermittelt wegen Bestechlichkeit und Geldwäscherei gegen Lamine Diack. Deutschlands größter Energiekonzern E.ON schreibt nach den ersten 9 Monaten einen Rekordverlust von fast 5,7 Milliarden Euro. Grund dafür sind laut dem Unternehmen hohe Abschreiber auf Kraftwerken, denn Gas- und Kohlekraftwerke verdienten wegen der tiefen Strompreise kaum mehr etwas. E.ON will nun die geplante Aufteilung vorantreiben in einen Bereich mit konventionellen und einen mit erneuerbaren Energiequellen. Der weltweit viertgrößte Bierbrauer Carlsberg setzt ein Sparprogramm auf und baut 2000 Stellen ab, vor allem beim Büropersonal. Dies teilte Carlsberg mit. Grund dafür sei, dass der Absatz in Russland und China nicht wie erwartet laufe. Dies habe im dritten Quartal einen Abschreiber von über 1 Milliarde Franken nötig gemacht, sodass Carlsberg nun rote Zahlen schreibe. Nicht direkt vom Sparprogramm betroffen ist Feldschlösschen, die Carlsberg-Tochter in der Schweiz. Die EU-Kommission hat beschlossen, Produkte aus israelischen Siedlungen speziell zu kennzeichnen. Damit sollen Konsumenten selber entscheiden, ob sie zum Beispiel Früchte oder Kosmetik kaufen wollen, die von jüdischen Siedlern in den besetzten palästinensischen Gebieten hergestellt worden sind. Israel hatte diesen Beschluss schon in der Diskussionsphase scharf kritisiert und bekämpft. Der Schweizer Bauernverband wirft dem Bundesrat vor, er habe Vereinbarungen nicht eingehalten. Laut einer Medienmitteilung bezieht sich der Verband auf das Budget 2016 und den Rahmenkredit für 2018 bis 2021. Dort sähe der Bundesrat weitere Kürzungen und Einsparungen von zusammen rund 900 Millionen Franken vor. Damit breche der Bundesrat sein Wort, schreibt der Bauernverband. Denn er habe den Landwirten beim letzten Reformschritt versprochen, keine weiteren Kürzungen vorzunehmen. Damals hätten die Bauern mehr Pflichten in Sachen Biodiversität und Tierwohl erhalten, ohne dafür zusätzlich entschädigt zu werden. Der Bauernverband will am 27. November in Bern mit einer Großkundgebung gegen die Pläne des Bundesrats demonstrieren. Die SVP des französischsprachigen Wallis hat Nationalrat und Staatsrat Oskar Freisinger als Kandidaten für den Bundesrat nominiert. Die Kandidatur sei offiziell bei der SVP Schweiz angemeldet worden, bestätigte die Walliser SVP. Er wolle mithelfen, dass seine Fraktion aus einer möglichst großen Palette von Kandidaten auswählen könne, sagte Freisinger der Zeitung Nouvelist. Im Auktionshaus Christie's in Genf ist ein seltener rosa Diamant versteigert worden für knapp 29 Millionen Franken. Den Zuschlag für den 16 Karat schweren Stein erhielt ein unbekannter Bieter. Es ist der größte Stein dieser Art, der jemals unter den Hammer kam. Zuletzt hatte er einer Familie in den USA gehört. Und das Wetter. Über dem Mittelland liegt teilweise immer noch Nebel, der sich aber zunehmend auflöst. Sonst ist es heute sonnig. Auch morgen gibt es zunächst wieder Nebel. Danach scheint zwar noch die Sonne, aber im Laufe des Tages ziehen immer mehr hohe Wolken auf. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 12 und 17 Grad. Im Süden gibt es bis zu 20 Grad.
Danke, Isabel Meissen. Sie hören Rendezvous mit diesen Themen bis 13 Uhr. Wie nur stellt man diesen Flüchtlingsstrom ab? Fragen zum EU-Afrika-Gipfel auf Malta und das Porträt von Sofiane, die ein Mensch sein will und nicht bloß eine Mütze.
Casquette, casquette. Il m'a dit, tu m'écoutes pas? Je dis, qu'est-ce que j'écoute? Il m'a dit, je te dis, casquette. Je dis, monsieur, je m'appelle pas casquette, hein?
Dann, na klar, Weltklasse. Nur, zu welchem Preis? Wie der Direktor vom Leichtathletik-Meeting Zürich damit umgeht, dass sein Sport unter Doping-Generalverdacht steht. Schließlich, wer will denn heute noch auf einer Gemeindeverwaltung arbeiten? Was machen, damit weniger Flüchtlinge von Afrika nach Europa kommen? Auch um diese Frage geht es heute und morgen am Afrika-Gipfel der EU und Afrika auf der Mittelmeerinsel Malta. Versprochen ist jeweils schnell etwas, wichtig ist aber, dass Verbindlichkeit geschaffen wird, dass die EU und Afrika die Abmachungen auch einhalten werden. Fakt ist, für die EU sind die Afrika-Flüchtlinge zunehmend ein Problem. Und für Afrika selber? Das fragte ich unseren Mann Patrick Wülser.
In Afrika selber ist die europäische Flüchtlingsdiskussion, wie sie zurzeit geführt wird, oder dieser Gipfel auf Malta, eigentlich kein Thema. Weder in den Zeitungen noch in der politischen Diskussion oder höchstens am Rand. Die Zeitungen begnügen sich mit Agenturmeldungen. Und im Alltag, im Gespräch zeigen sich viele Menschen, Afrikaner, erstaunt darüber, dass wir so heftig diskutieren über diese Flüchtlingsströme. Mein Nachtwächter sagte mir kürzlich, was habt ihr auch, ihr seid doch reiche Menschen, ihr könnt doch diese Afrikaner aufnehmen. Man hat auch Mühe mit der Vorstellung, dass wir hohe Zäune um unsere Länder bauen, weil Migration und Flucht gehört auf diesem Kontinent eigentlich zum Alltag, also nach Wahlunruhen, nach Bürgerkriegen, nach Dürren. Und Grenzen sind oft koloniale Erbschaften und familiäre und ethnische Grenzen sind wichtiger und die ziehen sich weit über nationale Grenzen hinweg.
Das bedeutet also, es gibt irgendwie ein Ungleichgewicht, vor allem die EU, die will was von Afrika und nicht umgekehrt in diesem Fall.
Das ist exakt so. Also die Kolonialzeiten sind vorüber, aber ebenso die Epoche danach, wo westliche Diplomaten afrikanischen Regierungen diktieren konnten, was sie nun zu tun hätten, weil sonst gedroht wurde, der Geldhahn würde zugedreht. Afrikanische Regierungen sind heute selbstbewusster und sie sind nicht mehr auf Gedeih und Verderb den Europäern ausgeliefert. Viele Regierungen ziehen es heute vor, mit den Chinesen Geschäfte zu machen. Die haben hier eine wirtschaftliche Dominanz, sind gewünschte Geschäftspartner. Also es gibt eine Alternative zu Europa.
Was können denn nun die afrikanischen Staatschefs, die, Sie haben es gesagt, in einer stärkeren Position sind, von Europa verlangen?
Sehr viel, also voran Geld, wirtschaftliche Investitionen, Hilfe bei der Entwicklung von Infrastrukturen, Straßen, Schulen, Spitäler und vor allem auch finanzielle Unterstützung, Hilfe für Rückkehrer. Ich denke, Europa kann sich das Wohlverhalten Afrikas nur erkaufen.
Und taugt dieses Erkaufen was? Man hört ja immer wieder, dass diese Entwicklungsgelder dann auch oft irgendwo in Afrika versickern.
Was es taugt, werden wir nach diesem Gipfel sehen, aber es ist ja nicht so, dass bis heute die EU, die Europäische Kommission in Afrika nicht präsent wäre. Also sie hat in den vergangenen Jahren Millionen investiert, aber den Regierungen selber, und die sind ja dann eigentlich am Ende verantwortlich für das Wohlergehen ihrer Bürgerinnen und Bürger, und denen ist es bis heute offensichtlich nicht gelungen, Lebensumstände zu schaffen, damit die Leute auch in ihren Ländern bleiben.
Das sagt Patrick Wülser. Flüchtlinge aus Afrika, die nach Europa wollen, Sofiane ist einer davon. Der junge Tunesier will weg, weg aus seiner Heimat. Bert Stauffer und Daniel Voll.
Sofiane, Ende 20, schlaksig, dunkles Haar, müde Augen, abgewetzte Lederjacke, setzt sich an den Tisch im dicht besetzten Café und stellt sich vor.
Je m'appelle Sofiane, je fais le baccalauréat, j'étais ici en Tunisie. Je peux pas vivre ici, je veux aller dans un autre pays.
Sofiane nimmt ein Pack Zigaretten aus der Jackentasche. Er hat die Mittelschule abgeschlossen, die Matur gemacht und anschließend ein Diplom als Buchhalter. Doch eine feste Arbeit hat er seither nie gefunden, schlägt sich mit Gelegenheitsarbeit durchs Leben.
J'ai mon diplôme de travail, j'ai tout, je trouve pas le travail. Un jour je trouve le travail, vas-y, je vais travailler, mais le travail ici c'est pas facile, même si tu trouves. Il faut payer quelque chose pour die rentre du travail.
Meistens Arbeit auf Abruf zu prekären Bedingungen und schlecht bezahlt. Um eine richtige Stelle zu erhalten, musst du meist schmieren, sagt Sofiane. Sofiane ist kein Einzelfall. In Tunesien sind über 800.000 Menschen offiziell als arbeitslos gemeldet. Über 350.000 besitzen ein Diplom einer Universität, einer staatlichen Fachhochschule oder einem privaten Institut. Unterstützung vom Staat gibt es kaum. Weder Arbeitslosengeld noch Kurse, in denen sich Arbeitslose für die Wirtschaft fit machen können. Die wirtschaftliche Lage in Tunesien war schon vor der Revolution sehr angespannt. Seit dem Anschlag aufs Nationalmuseum Bardo und ein Strandhotel in Sousse hat sich die Lage zusätzlich verschlechtert. Doch auch wer eine Stelle hat, muss mit einem niedrigen Lohn Vorlieb nehmen. Der durchschnittliche Lohn eines einfach qualifizierten Arbeitnehmers beträgt rund 500 Dinar, umgerechnet etwa 250 Schweizer Franken.
La vie ici, c'est pas facile.
Von 500 Dinar kann man nicht anständig leben, sagt Sofiane. Wenn du damit eine kleine Wohnung und die täglichen Ausgaben bezahlst, dann bleibt am Ende des Monats nichts übrig. Die Unzufriedenheit ist deshalb groß, auch unter jenen, die eine Arbeit haben. In Tunesien träumen Hunderttausende von einem besseren Leben in Europa. Sofiane hat zweimal versucht, auf einem Boot als clandestiner Emigrant nach Europa zu gelangen. Das erste Mal kam er zwar bis Lampedusa, wurde aber nach einigen Wochen wieder ausgeschafft. Auch der zweite Versuch scheiterte. Nach 7 Stunden Fahrt wurde das Boot kurz vor dem Ziel von einem großen Schiff der italienischen Marine aufgebracht.
Il a gardé nous comme ça, et puis il vient les gens de la Tunisie, hop, et ils sont ramenés, et voilà.
Die italienische Küstenwache hat uns direkt den tunesischen Behörden übergeben, sagt Sofiane. Die rund 1500 Franken, die er gespart hatte, um den Schlepper zu bezahlen, waren verloren. Doch hat sich in Tunesien nach der Revolution nicht manches zum Besseren verändert? Gibt es nicht auch Hoffnung im Land und eine neu gewonnene Freiheit?
Quelle liberté, monsieur, s'il te plaît? La liberté, c'est une autre chose, la liberté. La liberté, il faut respecter les gens pour les gens respecter vous.
Welche Freiheit meinen Sie? Sagt Sofiane. Freiheit heißt für mich in erster Linie, dass ich als Mensch respektiert werde. Doch das ist in Tunesien bis heute nicht der Fall.
Nous, on n'a pas le respect. La police, ils respectent pas les gens.
Und Sofiane berichtet, wie er kürzlich von einem Polizisten gerufen wurde: Hey du, mit der Mütze, komm her.
casquette. Et moi, je passe, c'est bien avec les casquettes. Qu'est-ce qu'il y a? Casquette. J'écoute, mais je passe.
Doch Sofiane lässt sich nicht beeindrucken und geht weiter. Da packt ihn der Polizist von hinten an der Schulter und fragt, warum nicht reagiere. Ich heiße nicht Mütze, antwortet Sofiane nur. Für den jungen Gelegenheitsarbeiter zeigt dieser Vorfall, wie die Staatsmacht die einfachen Menschen noch immer mit Herablassung, ja, mit einer gewissen Verachtung behandelt. Im tunesischen Alltag hat sich kaum etwas geändert, glaubt Sofiane, und träumt weiterhin von einem besseren Leben in Europa.
«Changer ma vie un petit peu», das eigene Leben ein wenig verändern, das sagt der Tunesier Sofiane in der Reportage. Er hat ein Diplom, aber keine Arbeit. Noch einmal Patrick Wölser in Nairobi. Ist das nun der typische Afrika-Flüchtling?
Ich denke, es gibt den typischen Flüchtling aus Afrika nicht. Ein Eritreer, der in einer Diktatur lebt, flüchtet aus anderen Gründen als jemand in Somalia, der 20 Jahre zwischen Ruinen gelebt hat und von einer islamistischen Miliz terrorisiert wurde, und ein Kenianer, der in einem Millionenslum in Nairobi lebt, ohne sauberes Wasser und Arbeit, bricht eben aus anderen Gründen auf, weil er ein menschenwürdiges Leben sich irgendwo erhofft. Und zurzeit, gerade aktuell in Burundi, flüchten die Menschen, weil sie um ihr Leben fürchten.
Hier in Europa hört man natürlich fast nur von Flüchtlingen, die von Afrika zu uns kommen. Gibt es denn auch viele Flüchtlinge, die in Afrika selber, in einem anderen afrikanischen Land, ein besseres Leben suchen?
Ja, die meisten Menschen bleiben hier auf diesem Kontinent. Gegen 15 Millionen Menschen leben außerhalb ihrer Heimat in Afrika. Ein Bruchteil bricht also auf nach Europa. Viele Menschen aus Eritrea flüchten in den Südsudan oder nach Uganda, versuchen dort ihr Glück. Viele gehen in die entgegengesetzte Himmelsrichtung, nach Südafrika, ein wirtschaftlich florierendes Land. Aus Burundi flüchten die Menschen zurzeit nach Tansania oder Ruanda. Und, das ist wichtig, am liebsten flüchten die Menschen gar nicht. Eine Somalierin sagte mir letzte Woche in Mogadischu, ich verbrachte mein Leben zwischen Ruinen, aber that's my home, das ist meine Heimat. Selbst wenn meine Hand Lepra hat, schneide ich sie nicht ab, weil ich täglich mit ihr essen muss.
Das waren Einschätzungen von Afrika-Korrespondent Patrick Wülser. Europa diskutiert mit Afrika ab heute über Flüchtlinge. Aus welchen afrikanischen Ländern die meisten aufbrechen, zeigen wir online auf srf.ch/news. Rendezvous in 12 Minuten, ist es 1 Uhr. Nach dem großen Dopingknall in Russland steht die Leichtathletik vor einem Scherbenhaufen. Denn nicht nur die russischen Athletinnen und Athleten stehen unter Generalverdacht, auch die Sportart an sich. Was tun also, wenn man Chef des größten Leichtathletikwettkampfs der Schweiz ist? Rachel Müritt hat heute den Verantwortlichen von Weltklasse Zürich getroffen.
Co-Direktor Andreas Hediger hat sich bereits beim letzten Meeting diesen September mit dem Dopingverdacht gegen russische Leichtathleten befasst.
Wir haben ja dieses Jahr schon nur ganz wenige russische Athleten bei unserem Start gehabt. Wir haben keine russischen Läuferinnen und Läufer am Start gehabt, ganz bewusst, weil wir auch schon in diese Richtung gewisse Verdächte hegen mussten. Aber einen Generalverdacht auszusprechen von unserer Seite damals war nicht möglich und auch nicht sinnvoll.
Seit Montag liegen nun Beweise der Welt-Anti-Doping-Agentur vor, die zeigen, dass Doping in der russischen Leichtathletik systematisch und flächendeckend betrieben wird. Deshalb geht Andreas Hediger über die Bücher.
Vielleicht kommt uns da ja unser Leichtathletik-Verbandspräsident Sebastian Coe zuvor und wird schon diesen Bann oder Nicht-Starterlaubnis aussprechen. Aber wir überlegen uns das natürlich sehr wohl.
Grundsätzlich gilt bei Weltklasse Zürich: Wer schon mindestens 2 Jahre wegen Dopings gesperrt wurde, darf erst gar nicht starten. Und trotz dieser Maßnahmen, bei außerordentlichen Athletenleistungen in Zürich kommen Zweifel auf, ob alles legal zu- und hergegangen ist. Meeting-Co-Direktor Andreas Hediger kann das verstehen, sagt aber auch, dass es gerade deshalb wichtig sei, dass Dopingfälle ans Licht kämen. Er glaubt, dass die aktuelle Krise eine Chance sei.
Es ist so, dass wenn man Dopingkontrollen macht, natürlich auch Leute erwischt werden, glücklicherweise, weil jeder, der erwischt wird, ist einer weniger, der nicht mit lauteren Mitteln arbeitet. Und das gibt den Athleten, die sauber arbeiten, die Möglichkeit, auch ehrlich behandelt zu werden.
Auch die Leichtathletik-Meetings stehen in der Verantwortung, denn sie wollen den Zuschauern die großen Stars der Szene bieten. Die Preisgelder sind hoch. Wer die Serie der sogenannten Diamond League-Meetings, zu denen auch Zürich zählt, gewinnt, erhält 40.000 Dollar. Da stellt sich die Frage, ob das Liebegeld nicht auch ein Anreiz ist, zu unerlaubten Mitteln zu greifen.
Der Anreiz dazu ist, glaube ich, nicht nur das Geld, aber ich glaube, dass das eine Rolle spielt. Je mehr Geld im Spiel ist, desto mehr Leute, die sonst sich ehrlich verhalten würden, tendieren vielleicht dann auch dazu, mal über diese Grenze zu gehen. Aber ich glaube nicht, dass das der wesentliche Motivator dazu ist. Ich glaube, es ist eine reine Charaktersache.
Für Meetingdirektoren wie Andreas Hediger wird die Aufgabe mit den neuesten Enthüllungen nicht einfacher. Einerseits dem Publikum Spitzenleichtathletik zu präsentieren und dabei möglichst versuchen, verdächtige Athleten auszuschließen. Bei einer Sanktion gegen Russland würde es auch die bisher als unbescholten geltende Stabhochspringerin Jelena Isinbajewa treffen. Dank ihr konnte Zürich 2009 den letzten Weltrekord feiern.
Ob Gemeindeschreiber, Bau- oder Finanzverwalter, früher waren das angesehene Berufe. Und heute? Heute wollen immer weniger Leute auf einer Gemeindeverwaltung arbeiten. Vor allem Kaderstellen bleiben lange unbesetzt. Warum das so ist und welche Auswege es gäbe aus dem Dilemma, weiß Michael Sali. Er hat sich im Kanton Bern umgehört, wo das Problem so groß ist, dass der Gemeindeverband nun Alarm schlägt.
So reizend formuliert beginnt ein Stelleninserat.
Die Gemeinde Spiez liegt am Südufer des Thunersees in der schönsten Bucht Europas.
So sucht die kleine Stadt im Berner Oberland eine Leiterin oder einen Leiter für die Abteilung Soziales und verspricht:
Unsere 40 Mitarbeitenden verantworten ihre Aufgaben mit Herzblut und werden sich zusammen mit ihnen für die gut implementierte und gut positionierte Abteilung Soziales engagieren.
Klingt gut, aber die Aussichten, rasch jemanden Passendes zu finden, sind trüb, sagt der Spiezer Gemeindepräsident Franz Arnold.
Das Spezielle ist, dass der Arbeitsmarkt in diesem Bereich nicht nur ausgetrocknet, sondern verwüstet ist. Und dass das Finden von einer geeigneten Fachkraft ein schwieriges Unterfangen ist.
Arnold ist nicht allein. Kaum ein Tag vergeht, ohne dass eine Gemeinde im Kanton Bern per Inserat nach einer Fachkraft Ausschau hält. Häufig sind es kleinere Dörfer, wie zum Beispiel Toffen im Gürbetal, das lange einen Bauverwalter suchte. Gemeindepräsidentin Ruth Rohr.
Also das erste Mal haben wir einmal ausgeschrieben und jetzt in den letzten Vierteljahr haben wir jetzt zweimal ausgeschrieben.
Gut 3 Jahre lang gab es in Toffen keine richtige Anlaufstelle für Bau- und Planungsfragen. Eine grosse Herausforderung.
Ja, wir haben einfach mehr müssen Projekte rausgeben. Auf der Gemeindeverwaltung mussten andere Leute müssen Arbeiten übernehmen. Wir als Behörde waren sehr belastet. Es hat einfach von uns allen sehr viel gebraucht.
Die Verwaltungen überlastet. Die Hilferufe landen unter anderem auf dem Tisch der Geschäftsführerin des Berner Verbands für Gemeindekader, bei Monika Gerber. Man sei daran, nach Lösungen zu suchen, sagt sie. Die Ursachen, warum Gemeindeschreiber, Bau- oder Finanzverwalter keine attraktiven Jobs mehr sind, seien vielschichtig. Zum Beispiel der nur schwer erfüllbare Wunsch nach Teilzeitarbeit.
Also ein Gemeindekader muss sowohl für das Team greifbar sein, muss für den Bürger greifbar sein, plus dann am Abend für die Behörden.
Und wie soll man das nur unter einen Hut kriegen? Auch sei das Ansehen der Leute im Gemeindehaus gesunken.
Also früher ist der Gemeindeschreiber zusammen mit dem Lehrer und dem Pfarrer, das waren wirklich Respektspersonen im Dorf. Und das ist auch etwas, wo wir merken, dass einfach das Klima rauer wird, dass die Angriffe härter werden, dass sie persönlich werden. Und das ist sicher für unseren Beruf keine gute Entwicklung.
Aber was liegt dieser Misere zugrunde? Das schlechte Image der Politik, glaubt der Spiezer Gemeindepräsident Franz Arnold.
Schon nur der Begriff Politik, oder, der löst dermassen negative Assoziationen an uns, dass es schwierig ist, nachher das irgendwie positiv zu besetzen.
Man müsse schon etwas aushalten können im Spannungsfeld zwischen Politik und Bürger.
Dass man eine fachlich sehr anforderungsreiche Arbeit sehr gut machen muss und auf der anderen Seite auch der Politik genügen muss.
Imageproblem, tiefer Lohn und hohe Anforderungen. Was müssten die Gemeinden tun, damit das dennoch genügend Berufsleute wollen?
Man muss der Aus- und Weiterbildung von Gemeindefachleuten, von Gemeindekaderleuten eine viel grössere Bedeutung zumessen.
Und das bedeutet berufliche Perspektiven bieten, sagt Amtskollegin Ruth Rohe.
Eine Ausbildungsstruktur, die aufbauend ermöglichen, zusätzliche oder andere Funktionen zu übernehmen.
Und damit den Lehrling für den Weg zum Bauverwalter motivieren. Der für die Ausbildung zuständige Verband handelt, um die guten Leute nicht zu verlieren. So braucht es zum Einstieg in die Fachausbildungslehrgänge künftig keine Berufserfahrung mehr, sagt Monika Gerber.
Dass die jungen Leute künftig ohne Berufserfahrung müssen mitbringen, eben sehr schnell ohne Weiterbildung können, für das sie nicht nach dem Abschluss von der Ausbildung nachher in die Privatwirtschaft wechseln.
Fachleute auf der Gemeindeverwaltung sind unerlässlich, denn ohne sie steht das Dorf praktisch still.
Das war ein Beitrag von Michael Sali. Sie können seinen Bericht wie all unsere Sendungen nachhören und weiterempfehlen unter srf.ch/news. Rendezvous hören Sie. Wir haben gleich 4:01. Atomkraftwerke sollen vom Netz und keine neuen mehr gebaut werden. Das wollen der Bundesrat und die Mehrheit des Parlaments. Trotz dieses geplanten Atomausstiegs forscht die Schweiz aber weiter bei der Kernenergie. Gegensätzliche Zeichen sind das, was keine einfache Ausgangslage ist für die Studierenden und die Forscher von Nukleartechnologien. Alex Moser hat sich an der ETH Zürich umgehört.
Einer dieser Studenten ist der Deutsche Christian Bullisch, in der Zwischenzeit Doktorand. Als das Atomunglück von Fukushima passierte, gab ihm dies durchaus zu denken.
Also beschäftigt hat es mich auf jeden Fall. Es hat mich aber weniger in die Richtung beschäftigt, wie das jetzt für meine, sagen wir so, kurz-mittelfristige Zukunft aussieht, dass ich jetzt in 30, 40 Jahren vielleicht nicht mehr unbedingt im Sektor Kernenergie arbeiten werde.
Obwohl auch Christian Bullischs Heimatland den Atomausstieg beschlossen hat, hat er schnell gemerkt, nicht überall ist die Kernkraft so umstritten. Auch Horst-Michael Prasser, Professor für Kernenergiesysteme an der ETH, glaubt, seine Studenten müssten keine Angst um ihre Zukunft haben.
Ja, erstmal leben wir in einer globalisierten Welt. Also wir haben nicht sehr viele Schweizer. Wir haben vielleicht 2-3 Schweizer jedes Jahr, so, die sich da einschreiben. Dann gibt es Deutsche, Italiener, Chinesen kommen auch manchmal. Wir haben Leute aus Südkorea.
Länder, die weiterhin auf die Kernkraft setzen. Beispielsweise in China, wo zurzeit ein Kugelhaufenreaktor gebaut wird. In diesem Reaktor ist das Uran in hunderttausenden tennisballgroßen Kugeln eingeschlossen. Die Kugeln werden dann im Reaktor verbrannt. Eine Kernschmelze sei bei diesem Reaktor nicht möglich, sagt Horst-Michael Prasser.
Der ist heliumgekühlt und er hat also interessante Sicherheitseigenschaften. Er hat riesige Autarkiezeiten, wo bei einem Störfall man wirklich, ich will mal sagen, Wochenzeit hat, um die Eingriffe vorzubereiten, die notwendig sind, um in der Anlage dann letztlich einen sicheren Zustand herzustellen.
Beim Kugelhaufenreaktor handelt es sich um die 4. Generation von Kernkraftwerken. Die Schweiz hat kürzlich ein Abkommen zur Erforschung dieser Technologie unterzeichnet. Dies, obwohl die Schweiz mit ihren Kernkraftwerken aus der 2. Generation eigentlich den Ausstieg plant. Der Bund hält es allerdings für wichtig, dass die Forschung auch weiterhin am Ball bleibt. Nun, einfach alles über Bord werfen wäre falsch, findet auch Professor Prasser. Dass seine Forschung irgendwann wieder aktuell werden könnte, ist gut möglich. Viele bürgerliche Politiker betonen immer wieder, dass bei einem großen Technologiesprung die Atomkraft durchaus eine Zukunft habe. Dass man nämlich den ganzen Schweizer Strombedarf mit alternativen Technologien abdecken kann, glaubt zumindest Horst-Michael Prasser nicht.
Und wenn man dann sozusagen die Option offen hält, dass man sagt, es geht was schief mit dem Ausstieg, wir brauchen doch ein Kernkraftwerk in 20, 30 Jahren, dann hat man eben Kenntnisse. Und es ist auch wichtig, dass man also nicht gänzlich uninformiert ist darüber, was die Nachbarn machen. Ja.
Einen Schönheitsfehler haben aber auch die Kernkraftwerke der 4. Generation. Auch sie produzieren Atommüll, der irgendwo entsorgt werden muss. Wohin damit? Das ist die andere große Frage, die die Schweiz bereits jetzt beschäftigt.
Gleich eins. Jeder hat sie, aber keiner weiß so genau, was sie auszeichnet. Die Menschenwürde. Im Zusammenhang mit den aktuellen Flüchtlingsdramen begegnet einem der Begriff täglich. Zeit für uns mal zu klären, was damit gemeint ist, gleich im ersten und vierten nach Isabel Meissen und den Schlagzeilen dieses Mittags.
In Slowenien hat laut Medienberichten der Bau von Zäunen entlang der Grenze zu Kroatien begonnen, die den Flüchtlingsstrom eindämmen sollen. Allein gestern waren 7.400 Migranten in Slowenien angekommen. Wegen angeblich vertuschter Dopingproben sind zwei hochrangige Sportfunktionäre zurückgetreten. Der Chef des russischen Anti-Doping-Labors, Gregory Rodchenkov, und Lamine Diak, Ehrenmitglied des Internationalen Olympischen Komitees und Ex-Präsident des Leichtathletik-Weltverbandes. Nach einem Abschreiber von über 1 Milliarde Franken rutscht der weltweit viertgrößte Bierbrauer Carlsberg in die roten Zahlen und baut 2000 Stellen ab. Grund für den Verlust sind laut dem Unternehmen die schwächelnden Märkte in Russland und China.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.